ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze im Studio. Willkommen. Und es war in der Hauptstadt ein Tag mit einem umstrittenen Besucher. Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Shara war auf Staatsbesuch. Der Mann ist Islamist und war während des syrischen Bürgerkrieges ein international gesuchter Terrorist. Jetzt aber ist er die Hoffnung der Region, die durch den Irankrieg zunehmend ins Chaos abgleitet. Die Bundesregierung hofft ebenfalls, dass er Syrien stabilisieren kann. Deswegen gab es heute Termine beim Bundespräsidenten, beim Außenminister und beim Kanzler. Großkampftag war das für die Polizei. Unsere Reporterin Lisa Splanemann mit dem Überblick.
Ein Hubschrauber fliegt mittags über das Auswärtige Amt. Ein Autokorso mit schwarzen Regierungsfahrzeugen und Polizeiautos setzt sich in Bewegung. Für den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Shara gilt eine hohe Sicherheitsstufe. Rund 1.100 Einsatzkräfte sind über den Tag verteilt unterwegs, sagt der stellvertretende Polizeipressesprecher Jörn Iflender dem RBB.
Dabei haben wir auch zahlreiche Unterstützungskräfte aus dem ganzen Bundesgebiet. Wir haben eine hohe Gefährdungsstufe des Staatsgastes und insgesamt sind uns heute auch 6 Kundgebungen angezeigt worden, die sich alle rund um das Regierungsviertel befinden.
Es sind mehrere Demonstrationen angemeldet, unter anderem am Brandenburger Tor und in der Nähe des Hauptbahnhofs, teilweise mit bis zu 3000 Demonstrierenden. Rund 30 Teilnehmer haben am Mittag gegen den Staatsbesuch mit Flaggen und Protestschildern vor dem Auswärtigen Amt demonstriert. Dort war der syrische Übergangspräsident Gast bei einem deutsch-syrischen Wirtschaftsforum. Anhänger und Gegner des neuen syrischen Machthabers haben sich hier eingefunden. Rundherum Polizei mit Einsatzwagen und Motorrädern, Straßensperrungen. Einer der Demonstranten ist Reyna. Er ist Kurde, arbeitet als Sozialarbeiter und ist heute aus Düsseldorf angereist, um gegen den Staatsbesuch zu protestieren.
Wir wollten unsere Stimme, den al-Shara, aber auch die deutschen Politiker, die heute alle dabei sind, hören lassen. Wir wollten denen sagen, wir sind damit nicht einverstanden. Wir haben es in Deutschland gelernt. Unsere Meinung gehört auch dazu.
Die Gegendemonstranten sind nicht mit der Politik des syrischen Übergangspräsidenten einverstanden und haben ihm gegenüber großes Misstrauen aufgrund seiner politischen Vergangenheit. Die Politik bekommen auch religiöse Minderheiten in Syrien zu spüren, darunter Christen oder auch Drusen. Auch der 21-jährige Somal aus Leipzig gehört dieser Religionsgemeinschaft an.
Wir rufen sowohl auf Arabisch, Kurdisch und Deutsch verschiedene Demo-Rufe, die mit dem Kontext natürlich übereinstimmen. Wir haben heute eine Galerie auch gestaltet, wo Bilder des Terrors praktisch auf der Straße gezeigt wurden.
Weil es so viele Proteste gibt, die bis zum Abend laufen, sind laut Berliner Polizei die Einsatzkräfte noch bis zum späten Abend unterwegs.
Proteste gegen den syrischen Übergangspräsidenten heute in Berlin, Lisa Splanemann informierte. Vor 20 Jahren schlug ein sogenannter Brandbrief der Rötli-Schule in Berlin-Neukölln ziemlich hohe Wellen. Lehrkräfte beschrieben darin Gewalt und Chaos in den Klassen. Nach ihrem Hilferuf erhielt die Hauptschule damals viel Unterstützung, strukturell und personell, und das wirkte bis heute. Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann ist mal der Frage nachgegangen, ob die Rötli-Schule ein Vorbild für andere Berliner Schulen sein kann.
Die Gebäude wurden saniert, eine Mensa geschaffen, die Stimmung verbesserte sich. Die sogenannte Rütli-Wear, darunter eigene T-Shirts mit aufgedrucktem Schulnamen, half Schülern, sich mit ihrer Schule zu identifizieren. Verkauft wurde sie über eine Schülerfirma. Es gab auch noch weitere Projekte. Andere Berliner Schulen mit Problemen haben sich das seitdem abgeschaut. Es gebe nur einen Haken, sagt Felicia Compio von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Die KollegInnen sehen die Bedarfe, ja, und die sind auch kompetent darin, diese Maßnahmen durchzuführen, diese Unterstützung den SchülerInnen und auch den Eltern zukommen zu lassen, wenn sie genug Kapazitäten haben. Wir wissen, große Probleme mit Überlastung an den Schulen.
Der Bildungsexperte der Grünen, Louis Krüger, findet es wichtig, Schulen in ihrer Schulentwicklung zu unterstützen, wie am Campus Rütli auch langfristig mit Geld etwa für Fortbildungen. Ein wichtiger Punkt aus Sicht der SPD-Bildungsexpertin Maja Lasic: Die Rütli-Schülerinnen und Schüler hätten inzwischen nicht nur die Perspektive auf einen Hauptschul-, sondern auch auf andere Abschlüsse.
Klasse. Das i-Tüpfelchen war tatsächlich die Umwandlung in die Gemeinschaftsschule, die schon ab der ersten Klasse durchgehendes gemeinsames Lernen bis zum Abitur verspricht.
Der CDU-Bildungspolitiker Lars Bozian sieht den Campus Rütli im Kiez inzwischen gut verankert. Es gibt viele Veranstaltungen, auch Vereine nutzen das Gelände. Lars Bozian.
Im räumlichen Umfeld der Schule wurden ja Synergien geknüpft und das war wirklich der Durchbruch und sehr wichtig.
Auch wenn andere Schulen inzwischen ähnliche Konzepte haben, Sven Zimmerschied von der Berliner Sekundarschulleitervereinigung sieht die Probleme nicht überall gelöst. Auch heute noch gäbe es die Tendenz, an einigen Sekundarschulen die Problemfälle zu sammeln.
Diese Schulen sind in der Regel nicht übernachgefragt, da gibt es oft freie Schulplätze. Und die Tendenz ist, die schwierigen Fälle, die wo es woanders nicht geht oder die aus schulrechtlichen Zwangsmaßnahmen die Schule wechseln müssen, dass man die dann an diesen Schulen auch noch ablehnt.
Die Schulaufsicht müsse außerdem besser reagieren. Das war bei der Friedenauer Bergius-Schule 2024 lange nicht der Fall. Probleme müssten rechtzeitig wahrgenommen und es müsse reagiert werden.
Lehren aus dem Fall der Berliner Rütli-Schule 20 Jahre nach dem sogenannten Brandbrief. Kirsten Buchmann hat nachgefragt. Und wir gehen nach Brandenburg. Egal ob Kfz-Teile, Getreide oder Futtermittel, die Mark ist ein Exportland. Im vergangenen Jahr haben Brandenburger Unternehmen noch mal mehr exportiert als 2024. Insgesamt Waren und Güter im Wert von 24,4 Milliarden Euro. Doch es gibt auch Branchen, die mit den internationalen Krisen und der Zollpolitik verschiedener Länder zu kämpfen haben. Das Landesamt für Statistik hat dazu aktuelle Zahlen vorgestellt und Landespolitikreporterin Amelie Ernst zeigt, wo es läuft und wo es ruckelt.
Eigentlich läuft es gut für die Brandenburger Firmen, die für den Weltmarkt produzieren. Zumindest rein statistisch, sagt Benjamin Gampfer, Volkswirtschaftsexperte vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.
Also die Exporte von Waren sind in Brandenburg leicht gestiegen im Vergleich zum Vorjahr, zumindest über dem Bundesdurchschnitt. Und auch die Importe sind sogar deutlich stärker gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Der wichtigste Anteil sind hier die Kraftwagen- und Kraftwagenteile in Brandenburg. Die machen ungefähr ein Drittel aller Exporte aus. Die sind um gut 12% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Und bei den Importen verteilt sich es auch auf mehrere Warengruppen, aber auch dort sind die Kraftwagen und Kraftwagenteile sehr wichtig.
Unter anderem die Firmen Rolls-Royce und MTU profitieren von der gestiegenen Nachfrage nach Maschinenteilen auf dem Weltmarkt. Bei der Firma Adelt Kranbau in Eberswalde stimmt die internationale Nachfrage ebenfalls. Die Auftragsbücher sind voll. Die Spezialkräne für Häfen in aller Welt sind gefragt. Allerdings muss die Firma genau kalkulieren, vor allem mit Blick auf die Stahlpreise, sagt Prokurist Julian Hirte.
Unsere Krane sind zu großen Teilen aus Stahl gebaut. Es ist nicht nur der Stahlpreis, es ist aber auch die Lieferzeit. Lieferzeiten können sich dramatisch verändern. Und wir stehen immer vor der gleichen Herausforderung, habe ich das Material zur rechten Zeit, zum rechten Preis am Ort.
Der Ukraine-Krieg und die daraufhin stark gestiegenen Stahlpreise brachten die Vorgängerfirma 2022 bereits in die Insolvenz. Nun sorgt der Iran-Krieg für steigende Energiepreise. Die Kranbaufirma versucht sich mit den Zulieferern abzustimmen und wirbt mit deutscher Qualität.
Energie ist der fundamentale Inputfaktor für eigentlich alles, was bei uns gebaut wird. Ja. Das hört ja tatsächlich nicht nur beim Stahl und den Maschinen und Komponenten auf, sondern das geht ja auch tatsächlich bis in die Software hinein, ja, und in den Betrieb der Krananlagen. Kurzfristig allerdings haben wir noch keinen Durchschlag auf unsere eigenen Operationskosten.
Auch internationale Handelskonflikte bremsen das Wachstum der Firma. Gern würde man die Kräne noch in weitere Länder exportieren, so Adelt-Prokurist Julian Hirte.
Im Moment liefern wir nicht nach Amerika. Wir würden das aber gerne tun. Der amerikanische Markt ist ein hochattraktiver Markt für uns. Wenn Sie jetzt fragen, was ist das für eine Herausforderung, kann ich Ihnen nur so viel sagen. In der Zeit, in der wir eine Maschine, einen Kran bauen, hat sich das Zollregime der Vereinigten Staaten von Amerika 5-mal geändert.
Um internationalen Krisen zu trotzen, setzt die Eberswalder Kranbaufirma auch künftig besonders auf europäische Zulieferer und Kunden.
Internationale Verwerfungen schlagen also auch auf den Brandenburger Export durch. Amelie Ernst war das aus Potsdam. Und jetzt noch eine gute Nachricht. Die afrikanische Schweinepest ist in Brandenburg vorbei. Die Tierseuche in Spree-Neiße gebannt. Hunderte Kilometer Zaun und die Hinweisschilder können also jetzt abgebaut werden, Stück für Stück. Aber das ist ziemlich aufwendig. RBB24-Reporterin Jasmin Schomber hat sich das mal heute angeschaut.
Mühsam kämpft sich Mirko Rudolf Meter für Meter voran. Seine Aufgabe ist es, den Schutzzaun in der Nähe von Großosnich zu entfernen.
Das ist ziemlich aufwendig, ja. Wenn wir fertig sind mit dem kompletten Abbau von dem Zaun, geht noch mal ein Kollege mit einem Metalldetektor die Strecke ab, komplett um zu sehen, ob wir noch Erdnagel vergessen haben. Weil jedes Metallteil muss raus, weil sich sonst vielleicht ein Landwirt oder hier ein Anrainer sich einen Reifen kaputt fahren könnte.
Pro Tag verschwinden so 500 bis 800 Meter. Das Problem?
Vor allen Dingen das Eingewachsene. Also wenn der Zaun eingewachsen ist, muss der komplett vorher freigeschnitten werden, um dann überhaupt den Abbau zu ermöglichen. Ne? Sonst kriegt man den kaum rausgezogen.
Von dem insgesamt 550 Kilometer langen Zaun sind bislang im Norden des Landkreises Spree-Neiße 137 Kilometer weg. Aktuell werden im Süden von Spree-Neiße 157 Kilometer entfernt. Das Material wird zum Teil verkauft und zum Teil eingelagert, erklärt Amtstierarzt Helfried Kröber.
Sollte es zu einem Wiedereintrag kommen, werden wir wieder die entsprechenden Bekämpfungsmaßnahmen aufnehmen, sprich dann das Gebiet, wo es aufgetreten ist, entsprechend wieder einrichten müssen und das auch mit Zäunen wieder absichern.
Der ASP-Zaun an der Grenze zu Polen bleibt derweil erstmal erhalten.
Abhängig, wie lange das noch dort stehen bleiben muss, ist natürlich die Situation, die Lage, ASP-Lage in Polen. Da sieht es soweit nach meiner Kenntnis danach aus, dass sich die Lage dort zumindest jenseits der Neiße beruhigt. Generell ist da noch keine Entwarnung da gegeben. Also die haben dort auch noch entsprechende Restriktionszonen ausgewiesen.
An der Grenze zu Sachsen muss der Zaunrückbau noch beauftragt werden. Ein Kilometer Zaunrückbau ist mit durchschnittlich 5.000 Euro vom Landkreis Spree-Neiße kalkuliert.
Der Abbau der Schutzzäune wegen der afrikanischen Schweinepest ist also ziemlich teuer. Und die Zäune an der Grenze zu Polen, die bleiben erstmal stehen. Jasmin Schomba berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodke. Ein Job im schillernden, aufregenden Filmbusiness, davon träumen so einige. Bei Lea Künnemann war es umgekehrt. Mit Anfang 40 arbeitete sie im Filmbusiness und lebte in Berlin. Die Großstadt ging ihr immer mehr auf die Nerven und dann hat sie sich tatsächlich aufs Land gewagt.
Auch Mausi. Ja, sie ist echt klein.
Lea Künnemann beobachtet heute im Stall ein kleines weißes Lämmchen. Es ist gerade erst vor wenigen Stunden auf die Welt gekommen.
Aber sie ist fit, die Ohren stehen nach oben. Das ist immer ein gutes Zeichen. Sie ist zwar klein, aber die wird's schon schaffen.
8 Lämmer sind jetzt da. Jedes Mal ein kleines Wunder für Lea Künnemann, die sich vor 10 Jahren entschied, Schafe in der Uckermark zu züchten.
Im Praktikum auf einem Landwirtschaftshof hier in der Nähe habe ich festgestellt, wie schön das ist, wenn einem ein Tier auf den Handrücken atmet. Es ist wirklich so. Es ist ein ganz tolles Gefühl. Schafe! Komm, mal komm!
Als Lea Künnemann vor mehr als 10 Jahren die Filmbranche und Berlin verließ und nach Großdölln, einem Ortsteil von Templin, zog, war für sie klar, sie will etwas mit Landwirtschaft machen. Das kannte sie aus ihrer Kindheit. Ihre Großeltern waren Bauern. Inzwischen hat sie in Eberswalde Ökolandbau studiert und züchtet Bentheimer Landschafe, die gut auf die moorigen und sandigen Böden der Schorfheide passen.
Ich bin einfach verantwortlich für die Tiere. Ne? Ich will, dass da alles gut läuft, dass es keine Verluste gibt und dass den Muttern gut geht. Und ich habe ja jetzt nur 11 Tiere. Ne? Die haben alle Namen. Also ich kenne die persönlich. So, die Bindung ist stark. Da verbringe ich jede freie Minute hier.
Schafe züchten, das macht sie im Nebenerwerb. Ein Bürojob sorgt für ein festes Einkommen. Ab und zu wird sie von ihrem Mann unterstützt. Boris Borinski findet, seitdem seine Frau ihre Schafe hat, ist sie ein anderer Mensch.
Es ist schon toll, weil es einfach gut für sie ist. Ne? Also da hat sie ihre Passion gefunden. Und ohne die Schafe wäre es wahrscheinlich viel schwieriger als mit den Schafen, weil das halt schon etwas ist, was ihr Leben bereichert.
Ein ehemaliges Pfarrhaus ist ihr neues Zuhause. Die beiden fühlen sich wohl auf dem Land. Lea Künnemann lässt ihre Schafe in der Nähe schlachten. Alles wird verarbeitet. Fleisch, Wurst und die Felle bietet sie zum Verkauf an.
Ich liebe meine Tiere und ich finde es aber auch wichtig, dass die dann eben noch eine Wertschöpfung erfahren und in den Fällen verewigt werden. Die tragen auch alle ihre Namen. Ne? Meine Schafe haben ja Namen. Die Felle werden auch zugeordnet. Also wer von mir ein Fell kauft, kriegt Luzi oder Lana oder Madonna.
Auf der Schafweide tastet die ehemalige Filmfrau jetzt den mächtigen Bauch einer ihrer Schafdamen.
Ja.
Wann ist es denn soweit bei dir? Wann ist es denn soweit? Ne?
Ja, da ist mächtig Bewegung drin.
Oh, das ist schön.
Zu Ostern soll es für Schaf Roberta soweit sein. Aber egal, wann die Lämmer kommen, Lea Künnemann wird da sein und Geduld haben. Denn von ihren Tieren hat sie inzwischen auch etwas gelernt.
Ja, vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit. Also manche Stimmen sagen, ich könnte noch gelassener werden, aber es hat schon was gebracht.
In der Schorfheide hat Lea Künnemann ihre innere Ruhe gefunden. Denn seitdem die 51-Jährige ihr Leben mit Schafen verbringt, stellt sie sich keine Sinnfragen mehr.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Verpassen Sie auch unsere nächste Folge nicht. Einfach den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Und für noch mehr Berliner Hintergrundwissen, aber Historisches, hier ein Podcast-Tipp. In Der Zerfall Babylons nimmt sie Bestsellerautor Volker Kutscher mit ins Berlin der Jahre 1929 bis 38. Eine Zeit, in der das Verbrechen zum Gesetz wurde. Der Zerfall Babylons. Zu hören am besten in der ARD Sounds App.